NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Kurz vor Pessach, dem jüdischen Fest zum Auszug aus Ägypten, begrüßt sie Miron Tenenberg am Mikrofon. Viele kennen Pessach wegen der Matzot, den großen, crackerartigen Brotscheiben, die über die Dauer des gesamten Festes immerhin eine gute Woche gegessen werden. Ob Moshe Rabbeinu, also Moses, tatsächlich zerbrechliche Cracker mit durch die Wüste trug, erfahren Sie gleich. Davor hören wir allerdings noch der Palästinenserin Joanna Hassoun und dem Deutsch-Israeli Shai Hoffmann zu, denn die beiden haben eine Mission. Mit jungen Menschen darüber zu sprechen, was sie seit dem Gewaltausbruch im Nahen Osten am 7. Oktober 2023 beschäftigt. Dabei diskutieren sie auch über Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus. Mit ihren Trialogen gehen sie bundesweit in Schulen und dafür haben sie bereits viele namhafte Preise erhalten, unter anderem den Menschenrechtspreis der Tonhalle Düsseldorf. Was während eines solchen Trialogs passiert, weiß Daniel Bartel, der so einen Trialog in Rendsburg besucht hat.
In der Bergschule Fockbek, einem Vorort von Rendsburg in Schleswig-Holstein, betreten gerade 30 Mittelstufenschüler die Aula. Statt Chemie oder Mathe steht für sie an diesem Tag ein Gesprächsformat an, ein sogenannter Trialog über den Nahostkonflikt. Joanna Hassoun und Shai Hoffmann haben einen großen Stuhlkreis aufgebaut und Zettel mitgebracht, auf denen Begriffe wie wütend, verzweifelt oder überfordert stehen. Bevor es losgeht, erklärt Shai Hoffmann den Schülern, wer vor ihnen steht.
Der Trialog charakterisiert sich dadurch, dass zwei Parteien hier stehen, nämlich ein Teil, der palästinensisch ist und ein Teil, der jüdisch ist.
Viele der 9- und 10-Klässler der Bergschule Fockbek haben selbst eine Zuwanderungsgeschichte. Zu Beginn des Trialogs sollen sie ausdrücken, wie sie über Israel und die palästinensischen Gebiete denken. Ihre Klassenlehrer sitzen lediglich am Rand und dürfen sich nicht in die Diskussion einmischen. Weil es sich um einen geschützten Raum handelt, sind keine Tonaufnahmen erlaubt. Shai Hoffmann möchte den Schülern Raum für ihre Gefühle geben, unabhängig davon, ob sie seine eigene Sicht teilen.
Unsere Aufgabe ist es, erstmal in diesen Räumen zuzuhören. Ich als Jude, von mir kann ich sagen, ich bin eigentlich ganz froh, wenn in solchen Runden, wenn da überhaupt die Geiseln genannt werden.
Seit dem 7. Oktober 2023 gibt es in Deutschland immer weniger ehrenamtliche Projekte, die sich für eine bessere Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern einsetzen. Joanna Hassoun aber denkt nicht ans Aufhören, im Gegenteil.
Es gibt viele Projekte, die abgebrochen wurden. Es ist an manchen Tagen auch schmerzvoll. Aber wir müssen das machen. Es gibt keinen anderen Weg, als miteinander im Gespräch zu bleiben.
Obwohl sie schon viele Trialoge durchgeführt haben, staunen die beiden Aktivisten bis heute darüber, was der offene Austausch mit Schülern bewirken kann. Auch bei ihnen selbst.
Was ich sehr spannend finde, ist immer, auch wir als politische Bildner und Bildnerinnen, wir kommen in einen Raum, auch nicht ohne Schubladen. Und wenn wir sehen, wie manche Schüler und Schülerinnen sich positionieren, was sie anhaben, das macht dann auch was mit diesem Raum anfänglich. Und dann zu sehen, dass im Prozess etwas in Gang gesetzt wird in den Köpfen der Jugendlichen, das hat mich überrascht.
Obwohl keiner der Schüler eine persönliche Beziehung zum Krieg im Nahen Osten hat, ist spürbar, wie nahe das Thema vielen geht. Die meisten von ihnen äußern sich eher israelkritisch. Nach und nach gehen immer mehr Hände hoch. Joanna und Shai gehen auf Wortmeldungen sensibel und empathisch ein. 3 Schüler sind im Anschluss bereit, ihr Fazit zu teilen. Etwa der 15-jährige Sergei, der sich sehr für die Zukunftsperspektive für die Menschen im Nahen Osten interessiert.
Man sieht ja auch an den beiden, dass das Zusammenleben natürlich geht. Und es gibt auch viele Lösungen, wie zum Beispiel mit diesen 2 Staaten oder einen einzelnen Staat. Ich finde das mit dem einzelnen Staat richtig interessant.
Der Deutsch-Syrer Kusai ist nach dem Gespräch begeistert und inspiriert. Über das Auftreten des deutsch-jüdischen Aktivisten sagt er:
Also ich dachte nie, dass er 2 Parteien verteidigen würde. Ich habe nur die andere Seite in den Medien immer gehört. Ich hatte so einen kleinen Hass, sage ich mal. Aber ich bin jetzt glücklich, weil es auch Leute gibt, die beide Seiten verstehen.
Seine Klassenkameradin Hala, die ebenfalls aus Syrien stammt, hatte vor dem Trialog ganz andere Erwartungen.
Ich habe mich heute gefreut, das fand ich sehr gut, wie wir alle so gesprochen haben. Wir haben über Gefühle geredet. Ich habe eher so erwartet, dass es eine Argumentation wird.
Die 16-Jährige berichtet, welchen persönlichen Wandel sie durchlebt hat.
Das war so 2023, da hatte ich diesen Hass auf Israelis. Aber nach so einer Zeit ist mir aufgefallen, es geht ja um Menschlichkeit. Nur weil eine bestimmte Gruppe so ist, heißt es nicht, dass alle so sind. Dass nicht zum Beispiel alle Israelis schlecht sind. Und dann, ja, hatte ich so Mitleid.
Shai Hoffmann und Johanna Hassun können also bilanzieren. Die Teilnehmenden ihres Trialogs haben jetzt mehr Verständnis für beide Seiten.
Daniel Bartel hat einen Trialog von Johanna Hassun und Shai Hoffmann in Rendsburg besucht. Mehr Infos zu diesem Projekt finden Sie auf, Achtung in einem Wort, israel-palästina-videos.org. Morgen Abend beginnt Pessach. Es ist eines der wichtigsten Feste im jüdischen Kalender und erinnert an den Auszug des versklavten israelischen Volkes aus Ägypten. Moschee hat mit Gottes Hilfe die 10 Plagen über Ägypten niederkommen lassen. Das brachte letztendlich den Pharao dazu, ihm und seinem Volk Freiheit zu gewähren. Doch aufgrund der Wankelmütigkeit des Pharaos hatten es alle eilig und die Legende besagt, dass es keine Zeit gab, als Wegzehrung das Brot ordentlich auszubacken. Der Teig wurde einfach auf die aufgeheizten Steine gelegt und so entstand dann die Matza. Das dünne, kreckerartige Brot, welches zu Pessach sämtliche Mehlspeisen ersetzt. Ich spreche nun mit Jana Stöcksen. Die Doktorandin ist Mitautorin des Food Guide Jüdische Küche, den wir hier ebenfalls bei Shabbat Shalom vorgestellt haben. Die Kulturwissenschaftlerin von der Uni Regensburg kennt sich vor allem mit Osteuropa aus, betreibt aber auch Esskulturforschung. Zunächst wollte ich von Jana Stöcksen wissen, welche Rolle die zerbrechlichen Cracker auf der Flucht vor den Ägyptern gespielt haben.
Nein, so dürfen wir uns das nicht vorstellen. So gerne man vielleicht der Vorstellung anhängt, dass etwas einmal entstanden ist und dann über die Jahrhunderte so verblieben ist. Aber in der Kultur, auch in der Esskultur, arbeiten wir mit großen Dynamiken. Und da ist es auch unsere Aufgabe, im Bereich der Kulturwissenschaften diese Dynamiken deutlich zu machen. Stofflich müssen wir uns vorstellen, dass zum einen auch das Getreide ein ganz anderes ist, das zu der Zeit dort gewachsen ist, als das Getreide, was wir heute in Europa oder in Nordamerika finden. Zum anderen, das legen auch archäologische Funde, das legen historische Abbildungen nahe, ist das, was Mose und die Israeliten dann wohl auf der Flucht mit sich genommen haben, eher fladenbrotartig gewesen, wie ein Pita oder wie ein Laffa-Brot, das Brot der Levante, so wie wir das heute auch noch in eben sephardischen Kontexten, vor allen Dingen auch bei jemenitischen Jüdinnen und Juden sehen.
Und wann ist dann diese typische knusprige Matza entstanden?
Die Matze, wie wir sie dann heute kennen, die sind Ergebnisse des 19. und 20. Jahrhunderts. Die sind industrialisiert mit Hilfe von Walzmaschinen hergestellt worden, als so Platten, als die Cracker, wie sie sie genannt haben. Und die sind in der jüdischen Orthodoxie in Europa gar nicht auf so große Gegenliebe gestoßen, weil sie eben so ganz rational hergestellt wurden und vielleicht auch die Liebe, auch der religiöse Bezug zum Produkt hier potenziell verloren gehen könnte. Und trotzdem haben sich diese eckigen, gut stapelbaren, auch verpackbaren Formen durchgesetzt. Und so finden wir sie heute eben in Supermärkten wie in allen möglichen anderen Geschäften.
Das heißt also, dass Moses mit weichem Brot in die Wüste gegangen ist und das, was wir heute als Matza kennen, gar nichts mit den Ursprüngen zu tun hat?
Ja. Wenn Sie es so fassen wollen, können wir das durchaus so übernehmen. Aber auch das ist Kultur. Sie ist hochdynamisch, sie entwickelt sich, sie arbeitet mit dem, was sie hat. Ob das das Stoffliche ist, ob das eine bestimmte Konsistenz ist, ein bestimmtes Gefühl, was damit assoziiert wird. Und ich glaube, wir haben alle bestimmte Produkte vor Augen, die aus der Kindheit so einem sehr bekannt scheinen und die man später probiert und dann ganz anders in Erinnerung hat. So oder so ähnlich kann es auch mit den Matzen, nur eben in der Dimension über ja einige Jahrhunderte, Jahrtausende so auch gelaufen sein. Also das ist eher der normale Gang der Dinge, als dass wir etwas haben, was von vorne bis hinten diese einhellige Form überhaupt annehmen kann.
Die Matzot oder die Matzen werden auch das Brot der Armut genannt. Und mittlerweile entspricht das für viele aber gar nicht mehr der Realität, zumal Matzot auch wirklich nicht günstig sind. Was hat es also damit auf sich?
Ja, das Brot der Armut ist hier dann sicherlich auch ein Stück weit ein Nachempfinden dieser Flucht, dieses Drangsals, dieses Auswegs aus Ägypten. und versetzt so die Menschen in eine Situation, die sie sich in vielen Fällen eigentlich gar nicht vorstellen können. Und dadurch, dass wir etwas verspeisen, zu uns nehmen, es uns ja wortwörtlich einverleiben, ist hier eine Brücke zu der Geschichte geschlagen, die so wesentlich für das jüdische Leben, für die jüdische Kultur bis heute hin ist.
Welchen Stellenwert haben Matzen eigentlich auch außerhalb des Feiertages, also im ganz normalen Jahr?
Die Matzah gibt es natürlich auch nochmal als Süßigkeit oder als Cracker. In deutschen Supermärkten wird sie für die leichte Kost vertrieben, was eigentlich ja gar nicht das trifft, was wir so für die Matzeknödelsuppe haben. Ob wir in einen osteuropäischen Kontext oder dann eben durch den Weg in die USA, in die Deli-Kultur schauen, da ist die Matzeknödelsuppe das, was eigentlich die Matzah heute dann ausmacht und auch im Alltag ausmacht. Eine Suppe, die ist wie eine warme Umarmung und so eigentlich in den Bereich des Comfort Food fällt. Also etwas, was man zu sich nimmt, wenn man gerade so eine richtig warme Suppe nötig hat, gut gebrauchen kann. Und das ist womöglich auch der Bezugspunkt, den viele dann eben als sehr positives Gegenstück zu der Matzah, als Brot der Armut, als ja trockenen Cracker, als Sinnbild von Flucht, Vertreibung und Wiederanfang haben. Und hier ist es dann, die Matzah ist angekommen, die Matzah kann wieder in dieser Suppe ein Bild des Zuhauses auch darstellen.
Oh, da gebe ich Ihnen recht, auf jeden Fall. Da könnte ich jetzt auch einige Geschichten auspacken zu Hühnersuppe, die ich übrigens auch als jüdisches Penicillin oder als Jewish Soul Food schlechthin kenne. Und die habe ich sogar eingefroren, wenn man spontan krank wird. Aber zurück zu den Matzeknaidlach. Kurz zur Erklärung, diese werden aus Matzemehl gefertigt, also aus ausgebackenen Matzen, die wieder zermahlen werden, womit man technisch kein Mehl in der Küche benutzt, sondern halt immer noch nur Matzot zubereitet. Dennoch hat auch das in vielen Kulturkreisen verankerte Osterbrot oder Ostergebäck etwas mit den Matzot zu tun. Das ist mir als erstes jetzt gar nicht eingängig. Können Sie mir das erklären?
Jein, an die Matzah angelehnt, doch nicht so ganz, aber zumindest an Pessach angelehnt. Wir haben ja in ganz vielen Sprachen die Anlehnung des jeweiligen Wortes an Pessach mit Pak im Französischen, mit Paște im Rumänischen. Und so gibt es in der rumänischen, moldauischen, auch in der russischen Kultur ein traditionelles Ostergebäck, die Pasca, einen Osterkuchen, der ja irgendwo auf halber Höhe zwischen Brioche, Hefezopf, Käsekuchen, so etwas in der Richtung ist, also sehr reichhaltig, rund geflochten, aufwendig, häufig auch gefüllt und vor allen Dingen etwas, was auch gesegnet wird. Ich habe das in Moldau in meiner Feldforschung erfahren dürfen, in einem Ostergottesdienst, dass Menschen dann mit ihren Körben kommen, in denen die Pasca und rot gefärbte Eier, da haben wir es wieder, das Ei auch als Symbol des Sedertellers liegen. Und die tragen sie dann in die Kirche, wo sie dann nachts vom Priester gesegnet werden. Also hier durchaus die Parallelen jüdischer und christlicher Religions- und letztlich auch Alltagspraxis.
Vielen Dank für das Gespräch. Die Kulturwissenschaftlerin Jana Stöcksen von der Uni Regensburg sprach mit mir über den kulturellen Wert der Matzah, die ab morgen Abend in jüdischen Haushalten gegessen wird. Egal, ob knusprig, weich oder eben als Matzeknödel. Frau Stöcksen, jetzt können Sie sich noch ein Lied aussuchen, das irgendwie einen jüdischen Bezug hat. Was hätten Sie gerne?
Wenn wir schon über die Matzen und die Pascha sprechen, sind wir in der Welt der Gebäcke und zu Brot muss es dann sicherlich aus der Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht. Denn wovon lebt der Mensch sein? Ich glaube, den Satz, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, den kennen wir alle, den haben wir wahrscheinlich auch alle ziemlich stark verinnerlicht und da ist die Variante von Daniel Kahn eine der besten und passendsten, die ich mir hier vorstellen kann.
Ihr Herren, die ihr uns lehrt, wie man brav leben und Sünd und Missetat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden. Damit fängt es an, ihr, die euren Wanst und unsere Bravheit liebt, das eine wisset ein für allemal, wie ihr es immer dreht und wie ihr es immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotleib sich ihr Teil zu schneiden. Denn wovon lebt der Mensch, indem er spünlich den Menschen peinigt, auszieht, anfällt, abhut und frisst? Nur dadurch lebt der Mensch, dass er so grünlich vergessen kann, dass er ein Mensch doch ist. Ihr Herren, bildet euch nur da nichts ein.
Das war der Wahlhamburger Daniel Kahn und The Painted Bird oder auch Daniel Kahn in Der bemalte Vogel mit Denn wovon lebt der Mensch aus dem Jahr 2011. Und jetzt die aktuellen Nachrichten.
In Berlin hat der Prozess gegen den Angreifer auf den jüdischen Studenten Lahav Shapira begonnen. Der frühere Kommilitone räumte die Tat weitgehend ein, bestritt aber ein antisemitisches Motiv. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten gefährliche Körperverletzung vor und geht von antisemitischen Motiven aus. Shapira war im Februar 2024 auf der Straße zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Im Prozess um eine mutmaßlich antisemitische Attacke während einer Ringvorlesung an der Universität Hamburg hat erstmals die Geschädigte ausgesagt. Sie schilderte, wie sie im Mai vergangenen Jahres von der Angeklagten beleidigt, gewürgt und ins Gesicht geschlagen worden sei. Der Verteidiger der Angeklagten bestritt die Angaben. Beide Taten stehen im Kontext mit der aufgeheizten Stimmung an den Universitäten nach dem Terroranschlag der islamistischen Hamas auf Israel. In der Debatte über die Gedenkveranstaltung zur Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald vor 80 Jahren hat der deutsch-israelische Philosoph Omri Böhm Kritik zurückgewiesen. Jeder, der sich mit seiner Arbeit auseinandergesetzt habe, wisse, dass er als Enkel von Holocaust-Überlebenden schreibe, um die Erinnerung zu verteidigen, sagte Böhm der Zeit. Vor der Gedenkveranstaltung war ein Konflikt zwischen der israelischen Botschaft und der Gedenkstättenstiftung bekannt geworden. Die Stiftung hatte die geplante Rede Böhms aus dem Programm genommen und angekündigt, den Philosophen zu einem anderen Termin einzuladen. Böhm hatte sich in der Vergangenheit kritisch zur Gedenkstätte Yad Vashem und der israelischen Politik geäußert. Die Antisemitismusbeauftragten des Bundes und des Landes Niedersachsen haben den geplanten Auftritt des umstrittenen US-Rappers Macklemore beim Deichbrand-Festival im Juli im Landkreis Cuxhaven scharf kritisiert. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Felix Klein, Macklemore bediene nahezu alle Formen des Judenhasses, vom israelbezogenen Antisemitismus über Verschwörungsideen bis hin zur Relativierung der Shoah. Gerhard Wegner aus Niedersachsen rief dazu auf, Veranstaltungen, auf denen rassistischer oder antisemitischer Hass verbreitet und gefeiert werde, nicht zu besuchen. Er kündigte an, das Gespräch mit den Veranstaltern zu suchen. Zuvor hatte der Zentralrat der Juden in Deutschland Jüdinnen und Juden vor einem Besuch des Festivals gewarnt und den geplanten Auftritt des US-Rappers kritisiert. Die Einladung Macklemores zeige erneut, welch große Verantwortung Veranstalter hätten. Die Festivalorganisatoren sagten dem evangelischen Pressedienst, man nehme die Diskussion ernst und setze sich damit auseinander. Margot Friedländer hat den Sonderpreis des Westfälischen Friedens erhalten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte ihren Einsatz für das menschliche Miteinander. Ihre Botschaft anzunehmen bedeute, das Gute, das wir haben, zu schätzen und zu verteidigen, sagte Steinmeier. Das gelte gerade in Zeiten, in denen die Demokratie bedroht würde. Margot Friedländer unterstrich, dass es für jeden eine Verpflichtung sein müsse, sich für Respekt und Demokratie einzusetzen. Die 103-Jährige nahm den Preis in Münster sichtlich bewegt entgegen. Soweit die Meldungen.
Das war es auch schon wieder mit Shabbat Shalom auf NDR Info. Ich bin Miron Tenenberg und verabschiede mich mit einem Chag Pesach Sameach, ein frohes Pessachfest. Jetzt hören Sie noch von Rabbiner Joshua Ahrens aus Frankfurt die Auslegung der Parasha Tzav, also des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Moschees, zum Shabbat Hagadol, dem großen Shabbat, kurz vor Pessach.
Während es letzte Woche vor allem um die Opfer und ihre verschiedenen Kategorien ging, die Bedeutung der Opfer und das Bewusstsein der Menschen, die das Opfer bringen und sich damit Gott nähern möchten, beschäftigt sich diese Parasha vor allem mit den ergänzenden Vorschriften für die Kohanim, die Priester des Tempels. Ein Teil beschreibt die Weihezeremonie der Priester. Durch diese Zeremonie wurden Aaron und seine Söhne offiziell in das Amt der Priesterschaft eingeführt, quasi ordiniert. Damit konnten sie ihre Aufgabe beginnen, im Stiftszelt als Vertreter des Volkes Gott zu dienen. Die aufwendige Weihezeremonie wurde von Mose durchgeführt, der als Hohepriester fungierte, da es zu dieser Zeit keine Priester gab. Mose kleidete Aaron in die Gewänder des Hohepriesters und salbte das Stiftszelt und alle ihre Einrichtungsgegenstände mit dem heiligen Salböl. Dann goss er Salböl auf Aarons Kopf und heiligte ihn und kleidete die Söhne Aarons in die Gewänder der Priester, so wie Gott es ihm aufgetragen hatte. Mose begann dann mit dem Opferritus der Weihezeremonie, die aus einem Stier, zwei Widdern und einem Korb mit Mazzot, ungesäuerten Broten, bestand. Der Midrasch Sifrei stellt klar, dass Mose anstelle der Priester handelte. Während der 7 Tage der Weihe diente Mose als Hohepriester und verrichtete den gesamten Weihedienst. Sowohl der Midrasch Sifra als auch der Yalkut Shimoni zitieren das Gleichnis, in dem die Weihezeremonie mit einer frisch verheirateten Prinzessin verglichen wird, deren Mutter ihre Tochter in ihr neues Zuhause begleitete, um ihr beizubringen, wie sie sich verhalten soll, bis die Prinzessin ihre neue Rolle wirklich beherrschte. Da Aaron noch kein Priester, sondern nur ein Levit war, befahl Gott, Mose zu dienen, bis Aaron das Priestertum voll beherrschte. Mose also schlachtete die Opfer, um Aaron zu zeigen, was zu tun ist. Ähnlich zeigte Mose, wie die Priester den Altar mit Blut besprengen sollen und den dazugehörigen komplizierten Ritus, während Aaron zusah und lernte. Der Midrasch fragt, warum der Vers sagt, dass Mose den Altar heiligte, um Sühne zu leisten. Welche Sühne war notwendig? Der Midrasch legt nahe, dass sich die Menschen gegenseitig unter Druck setzten, für das Stiftszelt zu spenden. Daher kam Mose zu dem Schluss, dass wenn das der Fall ist und die Menschen nicht wirklich mit vollem Herzen gegeben haben, wie es Gott aufgetragen hatte, dann hatten diese Spenden vielleicht den Status von etwas Gestohlenem. Verschiedene Rabbiner folgern daraus, dass ein Gebot nur dann richtig erfüllt ist, wenn wir es durch unsere volle Bereitschaft und Freude heiligen. Der Talmud im Traktat Shabbat 130a erklärt, dass wir die Gebote, die schon die alten Israeliten mit vollem Herzen annahmen, noch heute mit Freude machen. Eine solche freudige Hingabe den Geboten und den Mitmenschen ist gerade in diesen Tagen wieder wichtiger denn je. Wir müssen jetzt wieder, wie im Stiftszelt, aus vollem Herzen geben und helfen, wo wir nur können. Die Opfer, die wir bringen, sollten wir im Sinne der Opfer im Stiftszelt verstehen. Sie bringen uns näher zu Gott und unseren Mitmenschen. Unsere Opfer sind kein Vergleich zu dem, was unsere Vorfahren in den Tempeln dargebracht hatten. Wir profitieren heute von der aufrichtigen Hingabe unserer Vorfahren, wie es der Talmud erläutert. Mögen wir durch unser Handeln beitragen, dass unsere Nachkommen in ähnlicher Weise von unserem Geben profitieren, das von ganzem Herzen kommt und uns und unseren Mitmenschen Freude macht. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der 5 Bücher Moschees von Rabbiner Jehoshua Arends aus Frankfurt. Und zum Schluss hören Sie noch das Pitroli. Übersetzt lautet der Text: Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit, dass ich einziehe und Gott danke. Es singen die 3 Kantoren. Pitruli Sharei Tzedek Avovam Odeya Ze Hashar Ladonai Tzadikim Yeah.
Baita Leros Pina Nagil Nagil Meta Donai Haita Zotra Hini Flat Beine Nunagil Ze Hayom Asa
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.